Liebe Gemeinde, es ist immer wieder herausfordernd, wenn man Geschichten in der Bibel liest, die man vielleicht schon so häufig gelesen hat, dass einem dabei gar nichts mehr Neues auffällt. Vielleicht kennt ihr das. Geschichten, die man von Kindesbeinen an gelesen hat und denkt, alter Kaffee, kenne ich schon von der Kinderstunde an, hier drüben sind sie, die Kinder. Ehrlich gesagt ging es mir so mit dem heutigen Predigttext. Ich habe den Text gelesen und dachte, naja, man kennt ihn. Aber gezwungen zu sein, sich mit einem Text auseinanderzusetzen, setzt manchmal etwas frei. Und so erging es mir und ich hoffe, dass ihr genauso gesegnet werdet durch diesen Text heute Morgen, wie ich es in der Vorbereitung geworden bin. Ich möchte euch zunächst einmal diesen Text miteinander lesen, und zwar ist es die Geschichte in Markus 10, die Verse 13 bis 16, ein ganz kurzer Abschnitt in der Begegnung zwischen Jesus und den Kindern. Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Was passiert in der Geschichte? Eltern bringen ihre Kinder zu Jesus, in der Hoffnung, dass Jesus sie anrührt, also sich ihnen zuwendet und sie segnet. Geografisch gesehen müssen wir davon ausgehen, dass es sich um eine sehr einfache Bevölkerung gehandelt haben muss, wahrscheinlich eher eine Landbevölkerung, die jetzt sich aufmacht zu Jesus. Für diese Familien ging es wahrscheinlich nicht um die Hoffnung, dass ihr Kind einen höheren sozialen Status oder Standard erhält, sondern es ging schlichtweg ums Überleben. Es ging um ein Segen zum Überleben. Diese Familien, diese Eltern, die glaubten, dass Jesus eine Verbindung hatte zum Himmel. Und sie wollten, dass ihre Kinder diese göttliche Kraft, mit dieser göttlichen Kraft in irgendeiner Form in Berührung kommen. Doch, was machen die Jünger? Die Jünger versuchen genau das zu verhindern. Man fragt sich, Moment, warum tun die sowas? Hierfür müssen wir wissen, in der Antike waren Kinder nicht, wie in unserer heutigen Zeit, unschuldige kleine Geschöpfe, die besonders Fürsorge benötigen, sondern sie waren Symbole der Rechtlosigkeit. Kinder hatten keinen sozialen Status. Kinder hatten keine Rechte, sie hatten kein Ansehen, keinen Nutzen, keine Stimme, sie waren das letzte Glied in der Kette. Und die Eltern, die bringen nun das, was die Welt für wertlos hält, ihre Kinder, zu demjenigen, der in ihnen den Wert sieht. Die Jünger handeln kulturell angepasst, aber zutiefst rational. Für sie war Jesus so wichtig, dass sie nicht von unwichtigen Persönlichkeiten aufgehalten werden sollten. Sie verstanden sich so als eine Art Gatekeeper. Sie entscheiden, wer zu Jesus kommt. Sie entscheiden, wer würdig ist. Sie entscheiden, wer der Richtige und vielleicht der Falsche ist. Die lebten vielleicht nach dem Motto, wer nichts leistet, der hat auch keinen Prioritätsanspruch. Prioritäten hatten in ihren Augen die Gesetzestreuen, die aktiv sind, die was leisten, die Kinder? Nein. Die Jünger setzten Kategorien, Prioritäten und stellten Bedingungen. Und als Jesus das sah, heißt es in unserem Text, als Jesus das sah, war er verärgert. Und es heißt hier sogar im Griechischen, er war nicht nur sehr verärgert, dieses Wort aganektein bedeutet, er war sehr verärgert, er war zornig. Das ist das einzigste Mal, dass Markus dieses Wort verwendet, der Evangelist. Jesus war zornig. Jesus wurde zornig auf das Verhalten der Jünger. Und das ist in der Tat eine der sehr, sehr seltenen Momente in den Evangelien, dass Jesus über seine engsten Freunde zornig wird. Und deshalb sollten wir ganz genau hinlesen. Warum? Könnte Jesus nicht sagen, naja, sind halt auch Lernende? Ich glaube, Jesus wird deshalb so zornig, weil sie das Wesen Gottes missverstanden hatten. Die hatten das Wesen Gottes im Kern noch nicht verstanden. Denn dieser Zorn von Jesus offenbart an dieser Stelle, dass jede Barriere, die wir zwischen Gott und hilfsbedürftigen Menschen erschieben, sein Wesen angreift. Jesus ist derjenige, der seine Hilfe geben möchte. Jesus ist derjenige, der sich denen zuwendet, die Hilfe benötigen. Deshalb ist Jesu Dienst auch so stark auf Kinder, auf Arme, auf Frauen, Hilfsbedürftige der damaligen Zeit ausgerichtet. Wie oft denken wir Jünger? Wir meinen, dass man erst einmal jemand sein muss, um zu Jesus zu kommen. Dass man etwas leisten muss. Dass man etwas vorweisen muss, um würdig zu Jesus zu kommen. Wie oft denken wir, wie oft denke ich, auch in geistlichen Kategorien, theologischen Prioritäten und oftmals ganz unbeabsichtigt in geistlichem Leistungsdenken. Kennt ihr solche Gedanken? Gedanken über ein Selbst? Das muss ich mir erstmal erarbeiten, ich muss es spüren, ich muss es leisten. Vielleicht Gedanken über andere? Natürlich meinten das die Jünger gut. Doch sie hatten eben ihre Vorstellungen, wer zu Jesus kommen darf und wer nicht, wer würdig ist und wer nicht. Auch wir meinen es gut, doch haben oftmals unsere menschlichen Vorstellungen, wer zu Jesus passt, wer zu Jesus kommen darf und wer würdig ist. Liebe Gemeinde, diese Geschichte, solange wir sie vielleicht auch schon kennen, macht deutlich, dass die göttliche Vorstellung, wer zu Jesus kommen darf, und die menschliche Vorstellung oftmals sich groß unterscheiden. Die Tatsache, dass Jesus hier die Kinder zu sich lässt, verdeutlicht, dass Gott dort am präsentesten sein will, wo der menschliche Status oft am geringsten ist. Dort, wo der gesellschaftliche, menschliche Status oft am geringsten ist. Dort will Gott seine Zuwendung in besonderer Weise zeigen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Nehmen wir einfach mal zwei Beispiele. Da ist zum einen die ägyptische Sklavin Hagar. Sie, Hagar, steht für das Urbild eines Menschen ohne Status im Alten Testament. In den Augen der Gesellschaft war Hagar nur ein Werkzeug. Aber in Gottes Augen war sie Gesprächspartnerin auf Augenhöhe. Er nahm sich ihr anteilnehmend an. Er kommuniziert mit ihr. Er sprach verheißungsvoll, nachzulesen, Genesis 16 und 21. Und Hagar, sie reagiert mit einer theologischen Revolution. Denn Hagar gibt Gott den Namen El-Roi. Und El-Roi heißt der Herr, der mich sieht, und wird die einzigste Person in der Bibel, die Gott einen Namen gibt. Auch Hagars Geschichte zeigt, Gottes Blick fällt auf die, die von allen anderen übersehen werden. Gehen wir ins Neue Testament rein. Lukas 2, zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte. Die Hirten. Hirten in der Weihnachtsgeschichte werden oft etwas bei uns romantisch verklärt dargestellt. Süße kleine Hirten. Die Hirten in der Antike galten als unzuverlässig, als unrein, konnten vor Gesetz nicht aussagen, standen am untersten Rand der Gesellschaft, doch nicht im Tempel. Bei den Priestern und nicht im Palast des Herodes erscheint Gottes Präsenz, sondern im schmutzigen Matsch auf der Weide bei den Hirten. Dort umstrahlte die Präsenz Gottes ausgerechnet die, die von menschlichem Status her am geringsten war. Und dieser Faden zieht sich durch die ganze Bibel. Ich könnte euch noch weitere Beispiele nennen, aber ich glaube, wir können heute Morgen eins schon mal festhalten. Gottes Zuwendung ist oftmals dort am präsentesten, wo der menschliche Status am geringsten ist. Das darf eine Ermutigung sein. Denn in unserer Leistungsgesellschaft werden wir oft eben über unsere Leistung definiert. Aber Gott sieht nicht auf die Leistung. Es sieht nicht auf deine Leistung. Es sieht auf dein Schicksal. Viele Menschen denken, sie müssen erstmal fromm genug sein, theologisch gebildet, eine reine Weste haben, um zu Gott zu kommen. Doch die Präsenz Gottes braucht kein edles Ambiente. So schön Ambiente auch sein mag. Aber Gottes Präsenz braucht es nicht. Sie braucht ein offenes Ohr und ein ehrliches Herz. Das ist die Voraussetzung für Präsenz Gottes. Leider sind wir oftmals so trainiert, dass wir denken, wir müssen es selbst erarbeiten. Das liegt in uns Deutschen und vielleicht manchmal auch so auf der Alp noch mehr in uns drin. Wir müssen uns das doch erarbeiten, um nicht Gott zur Last zu fallen. Doch unser Bibeltext zeigt uns heute Morgen eindrücklich, du kannst Gott gar nicht zur Last fallen. Du kannst ihm in seine Arme fallen. Wenn du heute Morgen hier sitzt, im Gottesdienst, dich klein fühlst, übersehen, unwichtig, bist du in bester Gesellschaft mit Hagar, mit den Hirten und mit den Kindern, die zu Jesus kommen durften. Denn genau dort, wo Gott, genau dort will Gott hinsehen, genau dort will Gott seine Präsenz am liebsten offenbaren. Ist es nicht eine unglaubliche Ermutigung, die diesen Text steht? Nachdem die Kinder zu Jesus kommen dürfen, weist Jesus seine Jünger zurecht und sagt in Vers 15, ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie diese Kinder, der kommt nicht ins Reich Gottes. Mit dieser Aussage offenbart Jesus eine theologische Kernbotschaft. Er stellt das Kind als ein Modell für den Glauben dar. Ein Kind, ein kleines Kind. Ein kleines Kind empfängt, ohne etwas dafür zu tun. Es empfängt Leben durch jemand anderen. Es empfängt Nahrung von jemand anderem. Es empfängt Liebe von jemand anderem. Ein Kind empfängt, ohne dafür was zu tun. Und nun sagt Jesus, genau diese Haltung sollt ihr, sollst du und ich haben, um ins Reich Gottes zu kommen, um gerettet zu werden, um neues Leben zu erleben, neue Lebensqualität, ewiges Leben zu empfangen. Die Geschichte zeigt, zu Jesus zu kommen, heißt zu empfangen. Aber, wenn wir ehrlich sind, widerspricht es uns oftmals unserer menschlichen Natur. Zu Jesus zu kommen, heißt zu empfangen. Eigentlich will ich zu Jesus kommen, was tun. Ich will ihm was bringen. Wir schämen uns für leere Hände. Wenn man eingeladen ist, will ich was mitbringen. Kommt doch nicht mit leeren Händen. Ist ganz tief in uns drin. Als Teil dieser Gesellschaft, die sehr stark auf Leistung ausgerichtet ist, sind wir, ob wir wollen oder nicht, manchmal stärker geprägt davon, als wir denken. Und übertragen das ganz unbewusst oft auf unser geistliches Leben. Doch genau diesen Denken, dieses weist Jesus in die Schranken. Wir dürfen zu Gott ohne Lebenslauf, ohne Verdienste, ohne Masken kommen wie die Kinder. Wer die Hände voll hat mit Erfolgen, mit Gerechtigkeit, mit materieller Sicherheit, der hat volle Hände, der kann nichts empfangen. Jesus sagt einmal in der Bergpredigt in Markus 5, Vers 3, selig sind die, der geistlich arm sind, denn ihrer, denen gehört das Himmelreich. Geistlich arm beschreibt im Griechischen jemand, der absolut nichts hat. Das ist ein Bettler. Ein Bettler, der mit völlig leeren Händen dasteht, und genau diese Haltung fordert Jesus von jedem von uns, der ein Teil seines Reiches sein möchte. Liebe Gemeinde, Gott liebt Bettler. Gott liebt den Bettler in uns. Er liebt den Bettler in dir. zu Jesus zu kommen, damit du empfängst. Und zwar das, was nur er geben kann. Reich Gottes. Neues Leben. Lass uns darauf achten, dass Glauben heißt, zu empfangen. Und vielleicht müssen wir wieder neu verstehen, dass das Reich Gottes kein Lohn auf eine geistliche Anstrengung, auf eine geistliche Korrektness ist, sondern dass das Reich Gottes etwas ist, und zwar ein Geschenk für all diejenigen, die wissen, dass sie es brauchen. Glaube ist kein Tun. Glaube ist ein an sich geschehen lassen. Martin Luther hat mal diese geistliche Wahrheit mit sola gratia, allein durch Gnade, benannt. Lasst uns also festhalten, zweitens heute Morgen, zu Jesus kommen, wie die Kinder heißt, zu empfangen. Empfangen, indem ich mit leeren Händen zu Jesus komme und nichts mehr in der Hand habe. Leere Hände, Leute, ist bei Gott kein Defizit. Leere Hände sind die Voraussetzung für Segen. Damit wir diese wichtige Botschaft nicht vergessen, möchte ich mal mit euch eine kleine symbolische Handlung durchführen. Lasst uns mal kurz für einen Augenblick unsere Augen schließen. Und jetzt nehmen wir unsere Hände mit geschlossenen Augen und ballen unsere Hände mal zu einer Faust. Richtig festdrücken. So richtig, wie du kannst. Das ist oft unser Alltag. Festhalten, kämpfen, sichern, vielleicht sogar verkrampfen. Jetzt lade ich euch ein, eure Hände mal langsam zu öffnen und eure Handflächen nach oben zu drehen und eure Hände anzuschauen. Dreht die Hände mal um, mit der Hand nach oben, geöffneten Hand nach oben und schaut euch die Hand an. Das ist die Haltung der Kinder Gottes. Nichts mehr in der Hand zu haben. Geöffnete Hände zu haben, dass Gott dich segnen und du empfangen kannst. Das ist die Haltung, die du einnehmen darfst. Und wisst ihr was? Das ist geistliche Reife. Zu Jesus zu kommen, heißt zu empfangen. Die kurze Geschichte endet und sie wird so beschrieben in Vers 16. Da nahm er die Hände in die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnet sie. Als ich die vergangenen Tage mit diesem Text mich etwas genauer beschäftigt habe, fielen mir dabei drei konkrete Schritte auf, die Jesus hier tut. Zunächst einmal heißt es hier, er umarmt die Kinder. Er nimmt sie in den Arm. Zweitens, er legt ihnen die Hände auf den Kopf. Und drittens, er segnet sie. In dieser Abfolge, wie sie beschrieben wird, ist mir wichtig geworden, dass sich Jesus konkret den Kindern zuwendet. Lasst uns zum Abschluss dieser Predigt diese Abfolge etwas genauer anschauen. Wie gesagt, Jesus nimmt die Kinder zunächst einmal in den Arm. Und er teilt ihnen und letztendlich auch uns damit eine ganz wichtige Botschaft mit. Gottes Gnade ist nicht etwas Abstraktes, sondern zutiefst konkret. Gottes Zuwendung ist konkret. Indem Jesus den Kindern, also den Unerwünschten der damaligen Gesellschaft, sie umarmt, zeigt er ihnen die konkrete Zuwendung. Konkret. Es bleibt nicht bei einer Idee. Wir haben so viele Ideen, aber setzen sie oft nicht um. Jesus ist praktisch. In der Berührung Jesu spüren die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes, dass er ein Gegenüber mit Herzschlag ist. Und darin hat sich Jesus nicht verändert. Auch heute will Jesus sich dir zuwenden. Er will ein Gegenüber mit Herzschlag sein. Er will jemand sein, der sein Herz deinem Herz zuwendet. So unterschiedlich es auch uns gerade geht. Das steht fest. Dass Jesus uns nicht abstrakt, sondern immer konkret begegnet, sehen wir auch in dem, was Jesus in Matthäus 11, Vers 28 sagt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will mich euch konkret zuwenden. Das ist nichts anderes als konkret zuwenden. Als nächstes zeigt der Text uns, dass Jesus den Kindern die Hände auf den Kopf legt. Na nun, außergewöhnlich. Normalerweise wurden Würdenträgern wie Königen oder Priestern, die Hände zur Einsetzung auf den Kopf gelegt, aber Kindern zur damaligen Zeit? Dass Jesus den Kindern die Hände auf den Kopf legt, ist eine radikale Rangerhöhung der Kinder. Plötzlich wurde ihnen Würde zuteil. Eine Würde, die sie nicht durch die Gesellschaft erhalten hatten. Und wisst ihr was? Das tut Jesus auch noch heute. Wisst ihr, wie sich das dann anhört? In 1. Petrus 2,9 so. Ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid Gottes heiliges Volk. Ihr seid sein persönliches Eigentum. Das ist deine Rangerhöhung. Das ist deine Würdigung heute. Als drittes segnet jetzt Jesus die Kinder. Und bei genauer Betrachtung des Urtextes fällt auf, dass das Wort, das Markus hier verwendet wird, das er für Segen verwendet, das einzigste Mal in der Bibel verwendet wird. Und zwar hier. Das fand ich spannend. Überall sonst, dort, wo Jesus Menschen oder auch zum Beispiel das Brot im Neuen Testament segnet, wird das Standardwort eulogein verwendet. Aber hier bei Markus gibt es eine Vorsilbe, kat eulogein. Und das verstärkt das Wort Segen in dramatischer Weise. Es handelt sich also für Markus, beziehungsweise hier bei Jesus, um einen Segen, der nachdrücklich, der intensiv, der überströmend ist, der alles übersteigt, was davor beschrieben worden ist mit diesem Wort. Es ist bei Markus eine eigene Vokabel notwendig, um das zu beschreiben, was Jesus den Kindern hier gegenüber tut. Ich fand die Entdeckung spannend und glaube, dass diese Tatsache auch für uns heute eine tiefe Botschaft enthält. Wenn es stimmt, was Jesus sagt, dass das Kind das Modell ist für ein Kind Gottes, für den Glauben, dann drückt die Art und Weise, wie Jesus segnet, auch die Art und Weise aus, wie Jesus uns und dich und mich als Kind Gottes segnet. Und zwar nicht sparsam. Gott legt kein Sparprogramm auf. Überall werden gerade Sparprogramme aufgelegt. Jesus segnet nicht sparsam. Und seine Kinder, Kinder Gottes, gleich gar nicht. Er hält vielmehr für die einen intensiven Segen parat. Dieses kat eulogein bedeutet, Gott meint Segen dir gegenüber so ernst als Kind Gottes, dass er die Sprache erweitern muss, um dir deine Liebe zu zeigen. Ein Segen, der alles übersteigt. Paulus beschreibt diesen Segen einmal in Epheser 1 so. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend hat zukommen lassen. Leute, genau das ist der Segen, den Jesus einem Kind Gottes zuspricht. Ist du manchmal eigenartig, was so in einer Geschichte, die man schon als Kind vielleicht kennengelernt hat, alles noch Neues drinstecken kann? Wenn wir nachher nach Hause gehen, auseinandergehen, dann darfst du mit der Zusage nach Hause gehen, Gottes Zuwendung ist dort am präsentesten, wo oftmals der menschliche Status am geringsten ist. Weiter hat uns die Geschichte heute Morgen gelehrt, dass wir zu Jesus kommen, zu empfangen bedeutet. Und dafür brauchen wir leere Hände, nicht volle, es ist konträr zu unserer Gesellschaft. Und du darfst ermutigt sein, dass Jesus dir nicht in abstrakten Ideen, sondern immer zutiefst konkret sich dir zuwenden will. Dass die Hand, die damals Jesus auf die Kinder aufgelegt hat, diese Hand auch auf deinem Leben ruht. Und die Art und Weise, wie Jesus die Kinder gesegnet hat, auch die Art und Weise ist, wie Jesus dich und mich segnen möchte. Ich glaube, mit diesen Ermutigungen lassen sich Herausforderungen in unseren Beziehungen, vielleicht in unseren beruflichen Herausforderungen, in denen wir stehen, auch vielleicht in gesundheitlichen Begrenzungen, in denen wir gerade leiden, hoffnungsvoller angehen. Und genau darum möchte ich jetzt noch beten. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für diese Begegnung zwischen dir und den Kindern damals. Und was auf den ersten Augenblick so als eine nette Randbegegnung aussieht und wir uns vielleicht manchmal auf ganz andere, dramatische, große Geschichten in deinem Wort konzentrieren, da entdecken wir ganz neu, Jesus, wie du mit uns Menschen umgehst. So ganz anders. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass dein Wort in unsere Realität, in unseren Alltag hineinsprechen möchte. Konkret. Danke, dass du kein abstrakter Gott bist, sondern zutiefst konkret, dass du an unserem Alltag interessiert bist, an unseren Begrenzungen interessiert bist. Und ich bete, Jesus, dass das, was du heute Morgen vielleicht in uns bewegt hast, wo der Heilige Geist den Finger drauf gelegt hast und wir gemerkt haben, es ist genau meine Situation, der Punkt, an dem ich in der kommenden Woche dran arbeiten möchte, mit Jesus bewegen möchte. Da bete ich, dass du uns hilfst, dass dieser Gottesdienst, ja, dass dein Wort Auswirkung hat in unseren Alltag hinein. Wir danken dir. Amen.